Diese Niederlage war für mich ein riesiger Sieg. Das war ein 100-Millionen-Dollar-Fight. Und den wollten sie auf keinen Fall platzen lassen, weil das natürlich auch Pay-Per-View-Einnahmen riesige sind, Casino-Einnahmen und so weiter. Und deswegen durfte ich nicht gewinnen. Und es wird immer heute über diesen Kampf gesprochen, weil ich den wirklich klar im Griff hatte. Und ich habe auch sehr deutlich eigentlich gewonnen. Aber trotzdem haben sie den Kampf weggenommen. Die wollen nur das Beste für sich.
Also für ihren Geldbeutel.
Ja, und die halten dich klein bewusst. Die wollen dich klein halten, weil... Wenn du zu groß wirst, haben die Angst, dass du den aus den Händen gleitest und dass du dann deinen eigenen Weg gehst, was überhaupt eigentlich nicht schlimm ist. Man muss ja ein bisschen die Geschichte mal erzählen, wie sie war. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich mal inhaftiert wurde in U-Haft.
Also die Summe, die im Raum stand, waren 10 Millionen Euro?
Der Haftbefehl berief sich auf knapp 10 Millionen Euro.
Sprich die Steuerschulden, die dir vorgeworfen wurden.
Zeit verfliegt sowieso schnell. 36 Jahre sind einfach so vorbei.
Wie möchtest du eigentlich gerne angesprochen werden? Mit Felix oder mit Adnan?
Ich reagiere auf beides gleich und man kennt mich unter Felix Sturm. Aber das ist halt ein Thema für alle. Also ehrlicherweise, das habe ich auch bei Nisa und Cheyenne gesagt, komischerweise, bei keinem wird da so ein Thema gemacht wie bei mir. Bei keinem anderen Kampfsportler.
Ich fand das spannend. Ich habe mal mit einem Boxpromoter gesprochen und habe mich gefragt, warum bei dem einen oder anderen Boxer Künstlernamen verwendet werden. Was ist der Hintergrund? Gibt es da irgendwie... Jetzt ist ja zum Beispiel sehr, sehr aktuell gerade dieser Agit Kabayel,
ja.
Der auch boxt. Und früher war es aber so, glaube ich, das kam schon öfter vor, dass sich Boxer Künstlernamen gegeben haben.
Ich war der Erste.
Du warst der Erste?
Ich war der Erste mit einem Künstlernamen in Deutschland. Das war, ich hatte schon 97 meinen Vorvertrag bei den Profis bekommen, damals in Hamburg. Ich bin Junioren-Europameister geworden, mit 17 Jahren für Deutschland. Da habe ich einen Vorvertrag bekommen. Und dann ungefähr ein halbes Jahr vor Olympia kam halt die Idee, mir einen Künstlernamen zu verpassen, wegen Vermarktungsgründen damals. Man darf ja nicht vergessen, wir kommen aus einer ganz anderen Zeit. Kein Social-Media-Hype, Instagram, TikTok, YouTube. Ganz viele, die heute hier oben sind, und ich glaube mit großem Abstand, Jake Paul ist das beste Beispiel, wenn du auf YouTube funktionierst, kannst du auch überall anders funktionieren. Das siehst du bei ganz, ganz vielen Influencern. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Wir kommen aus einer Zeit, du musstest Quote bringen, vor allem musstest du erstmal ein Champion werden, du musstest beim Publikum gut ankommen, du musstest die Hallen ausverkaufen oder so gut wie ausverkaufen und du musstest von Kampf zu Kampfquote bringen. Und all diese vier Elemente, die ich genannt habe, musstest du 2 bis 3 Mal im Jahr erfüllen. Und da sind nicht 4, 5, 6, 7, 8, 10 Leute, die auf Social Media präsent sind und die dann zusammen an einer Arena sind. Der Fokus auf eine einzelne Person. Bei mir waren zum Beispiel Wladimir Vitali, Darius, dann kam meine Zeit und noch von ein paar anderen Jungs. Im Rahmenprogramm haben wir auch Weltmeister geboxt, aber die Leute sind nicht gekommen wegen den anderen Weltmeisterschaften, sondern wegen Wladimir Vitali Klitschko, Darius Pistachewski, Felix Sturm, so wo es bei mir anfing nach dem Kampf in den USA. Und damals hat es geholfen, definitiv. Viele sind danach gezogen. Und ich sage es nochmal, die Zeiten haben sich komplett geändert. All das, was früher im öffentlichen rechtlichen Fernsehen passierte, passiert heute bei den ganzen Social Media und Streamingdiensten. Deswegen ist es auch ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher für die Sportler, aber für die Vermarktung, um groß zu werden, ist es definitiv einfacher. Und was mich einfach an der ganzen Sache stört, ist, man wirft mir das jetzt vor seit 26 Jahren. Es ist nun mal ein Künstlername, genauso viele Künstlernamen gibt es in zig anderen Branchen, ob es jetzt Musik ist, ob es TV ist, ob es auch Sport ist. Und da sagen sie, es ist ein Synonym. Okay, warum ist das bei euch ein Synonym, bei mir nicht? Wo ist der Unterschied zwischen euch und mir? Ich benutze auch einen Künstlernamen, ich habe einen Künstlernamen wegen der besseren Vermarktung. Wie viele Rapper kennst du?
Fast alle.
Nein, ich wollte dir fragen, wie viele Rapper kennst du den richtigen Namen?
Fast niemanden. Also ich kenne die fast alle nur mit Künstlernamen.
Richtig, mir auch. Und wo.
Aber warum wird das dir vorgeworfen? Also warum wird bei dir so ein Strick draus gemacht?
Bei mir wird daraus ein Strick gemacht. Meine persönliche Meinung ist, man sagt so schön, es wird immer der angegriffen, der den Ball hat. Und ich war in sehr, sehr jungen Jahren, Gott sei Dank, sehr erfolgreich. Mit 17 war ich das erste Mal deutscher Juniorenmeister. Ich hatte einen super Durchlauf bis zur heutigen Zeit. Ich bin mit 47 jetzt nach 36 Jahren Boxen. War ich jetzt meinen letzten Kampf am 11.07. Und ich habe Rekorde aufgestellt. Rekorde, die es in dieser Art und Weise nicht in Deutschland gibt oder gab. Ich bin der einzigste Weltmeister im Mittelgewicht, der viermal Titel gewinnen konnte, aber nicht in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt keinen anderen Mittelgewichter, der diesen Rekord aufgestellt hat. Dazu gehört zu den Top 5 Mittelgewichtern der Welt mit den meisten Titelverteilungen. Dazu kommt, ich bin 15. Weltmeister geworden in der zweiten Gewichtsklasse und ich hatte schon alles, was Rang und Namen hat bei mir im Ring, inklusive deutsche Nationalmannschaft 2010 beim Kampf. Die komplette deutsche Nationalmannschaft bis auf Jogo Löw war bei mir im Ring. Ich weiß nicht, ob das einfach bei manchen Leuten ein Problem ist und die daraus ein Thema machen wollen, weil sie keine andere Angriffsfläche haben oder mir unerklärliche Gründe, warum Leute einfach immer wieder draußen ein Thema machen. Ich verstehe es nicht, weil da müsste man ja jeden einzelnen Sportler, und davon gibt es eine Masse seit mir, ne, ob es auch Boxer sind, ob es jetzt auch aus der Musik- und Filmbranche, wenn du mal siehst, nur auch aus der Filmbranche, wie viele Leute den Künstlernamen haben. Hat keinen Anfang, hat kein Ende.
Du bist gebürtig aus Deutschland.
Ich bin geboren aus in Deutschland, aber meine Eltern kommen gebürtig aus Bosnien-Herzegowina.
Aus Bosnien-Herzegowina?
Genau.
Okay, du bist hier geboren, aufgewachsen, bist jetzt wahrscheinlich Gastarbeiterkind, würde ich jetzt mal sagen, ja, so wie bei mir. Und hast ja Rekorde aufgestellt in Deutschland.
Für Deutschland.
Für Deutschland, im Boxen.
Richtig.
Und warst ja eigentlich für eine Zeit ein Aushängeschild ja auch irgendwo für Deutschland. Hast du es vermisst, dass man eher hinter dir steht, wie dass man die Steine in den Weg gelegt hat?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin nicht so der Typ, dass ich mir irgendwie Gedanken mache oder vor allem mich irgendwie negativ runterziehen lasse. Ich hatte immer riesigen Support von der bosnischen Community, aber auch von der deutschen Community. Ganz, wie gesagt, ganz, ganz viele aus dem Showbiz, sage ich mal, waren immer mit am Ring. Auch wenn ich in Hamburg geboxt habe, wir haben in Mannheim geboxt, wir haben in der Kölner Lenz Arena geboxt. Ein sehr großer Teil auch deutscher Fans, gar keine Frage. Aber da kam immer dieses Thema. Ja, wir wussten gar nicht, dass du einen Künstlernamen hast.
Ich heiße ja auch nicht Immo-Tommy in Wirklichkeit. Ja, ja.
Aber bei dir wird das angenommen, weil die sagen, okay, gehört zu dem Thema dazu. Ne? Podcast, YouTube, was auch immer man macht. Aber gewisse Leute, ich denke, du wirst auch gewisse Leute haben, die ein Problem mit dir haben, aus dir unerklärlichen Gründen. Bestimmt den einen oder anderen. Ne?
Nicht zu wenige.
Ja, das Problem haben, glaube ich, alle. Und das Problem, alle, die oben sind oder sich oben halten, vielleicht bin ich auch zu sauber. Weißt du, ich bin keiner, der nicht raucht, der nicht trinkt, der nicht in Diskotheken geht, der nicht sonst was macht. Weißt du, ich bin im Gym, ich bin mit der Familie, ich boxe, mit 47 Jahren bin ich noch relativ gut in Shape, ich kann noch gut reinhauen, mache jetzt einen Kampf am 11.7. Vielleicht stört das die Leute einfach, dass meine persönliche Einschätzung, einige Leute, natürlich 98% der Leute supporten mich maximal und feiern mich bis zum heutigen Tag, auch die jüngere Generation. Ich habe ganz, ganz viele junge Leute, wo ich glaube auch ein ganz gutes Vorbild bin. Aber es gibt immer so 1-2%, die immer wieder was an einem Menschen auszusetzen haben. Und meine persönliche Meinung ist dazu, da sind auch viele Sportler mit dabei, die haben selber nicht geschafft. Vielleicht waren sie talentierter als ich, aber hat nicht den Ehrgeiz, nicht den Willen, nicht das Durchhaltevermögen. Wenn es mal auch bergab geht, haben sie nicht den Ehrgeiz, sich selber wieder nach oben zu ziehen. Irgendjemand ist immer schuld. Und dann nimmt man sich gerne auch ein oder so ein Felix Sturm und sagt, ah, der hat Glück gehabt. Also wenn es nach vielen Leuten und nach einigen Leuten geht, habe ich so ungefähr 25 Jahre Glück, was das Thema Boxen betrifft. Ich habe da so meine eigene These und ich habe da mir echt viele Gedanken eine Zeit lang zugemacht. Aber anderes Tages habe ich mir gesagt, eigentlich ist mir das total egal, weil wie gesagt, 98-99% der Leute feiern mich und finden mich super. Und diesen 1-2%, die wird es immer geben. Es wird immer irgendeinen geben, der ein Problem mit dir hat, aus irgendwelchen Gründen.
Wenn du sagst Sportler, sind das Kollegen aus dem Boxen oder sind das Sportler aus anderen Bereichen?
Leute, sag ich mal, auch aus der Kampfsportszene und die es selber nicht geschafft haben. Ne? Die auch viele andere Faktoren dafür verantwortlich machen, warum sie es nicht geschafft haben. Und dann sagen sie, ah, der ist gar nicht so gut und der kann nicht so viel und der wurde behütet und so. Die haben immer was auszusetzen, ist egal. Ob es der Ranglistenplatz ist, ob es der Gegner ist, ob es meine 10. Titelverteidigung ist, ja, Glück, Glück, Glück. Also das sind einfach Leute, die auch, glaube ich, vieles bereuen, weil sie nicht am Ball geblieben sind, so wie ich und viele. Es gibt ja viele Athleten, die auch sehr viel geschafft haben. Zum Teil gibt es Athleten, die auch sich über einen langen Zeitraum gehalten haben, ne? Aber die sind nicht mehr präsent und ich bin noch präsent. Und vielleicht ist das auch ein Thema bei dem einen oder anderen. Warum ist er noch immer präsent? Warum boxt er noch immer auf diesem Level? Und das sind Leute auch, die sind ein bisschen frustriert, die auch ihrer Karriere ein bisschen nachtrauen. Aber du, jeder hat die Wahl im Leben. Ich entscheide mich für etwas. Den einen Weg oder den anderen. Ich habe mich fürs Boxen entschieden, habe da alles reingelegt und habe da meine ganze Zeit investiert, meine Energie. Darunter hat auch mein Familienleben gelitten. Meine Kinder haben nicht viel von mir mitbekommen in den ganzen Jahren. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden und meine Frau, meine Kinder und mein Vater und mein ganzes Umfeld haben das Thema mitbegleitet und supportet. Die haben gesagt, okay, eine gewisse Zeit hast du eine Karriere, aber danach gibt es eine Karriere.
Nach der Karriere.
Und du bist dann nur noch mit der Familie und ist der Zeitpunkt da. Und die anderen Leute haben vielleicht zu der Zeit sind lieber feiern gegangen oder waren nicht so diszipliniert wie ich, statt noch eine zweite oder dritte Einheit zu machen als Jugendlicher, als Junior, sind sie lieber irgendwo ausgegangen und haben sich feiern lassen oder haben mit anderen gefeiert oder hatten auch nicht den Ehrgeiz, jeden Tag ins Gym zu gehen oder durch die Weltgeschichte zu reisen und irgendwelche Wettkämpfe zu bestreiten.
Jetzt kommst du ja aus einer Zeit, wo du ja vorhin auch gesagt hast, da gab es ja noch kein Social Media. Ne? Da warst du ja angewiesen auf Zeitung, Magazin, TV, dass das irgendwie aufgegriffen wird und du berühmt wirst oder dass Kämpfe gezeigt werden, ausgetragen werden. Du hast vorhin auch interessante Sachen aufgezählt, was alles wichtig ist, um eine Arena zu füllen, ja, damit auch das Ding ausverkauft ist. Das heißt, im Kopf warst du ja nicht nur Boxer, du konntest dich ja nicht nur aufs Boxen konzentrieren, sondern du hast ja auch immer im Kopf gehabt, so, hey, im Moment, der Laden muss voll sein, die Tickets müssen ausverkauft sein.
Ich hatte großes Glück. Ich war damals in Hamburg. Meinen ersten Profikampf habe ich als im Rahmenprogramm von Vitaly Klitschko gemacht. Da war ich sogar einen Kampf vor ihm, da war die Halle schon voll. Und dann hatte ich einen ganz guten Lauf gehabt in den jungen Jahren und ich bin dann eigentlich über Nacht Weltmeister geworden, schon nach 2,5 Jahren. Der damalige Gegner, der um die WM boxen sollte, hat sich die Bizepssehne gerissen. Da haben sie gesagt, du kannst WM boxen, willst? Habe ich direkt ja gesagt. Eigentlich hast du zu der Zeit ungefähr 10 bis 12 Wochen Vorbereitung. Ich hatte 3 Wochen Vorbereitung plus die Kampfwoche. Dann bin ich Weltmeister geworden. Da wurde schon über mich ein bisschen geredet. Da hatte ich eine Titelverteilung und dann hatte ich halt meinen großen Kampf in den USA. Und keiner hatte damit gerechnet, dass ich da so boxen werde, wie ich geboxt habe. Und keiner hat damit gerechnet, dass ich den Mann so gut unter Kontrolle habe. Der war zu der Zeit Oscar de la Hoya, sagt vielen wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber er war so der Michael Jordan des Boxens. Ein absoluter Megastar. Und ich habe den komplett unter Kontrolle gehabt. Und da ging so mein Stern auf. Ne? Und dann war ich auch in der breiten Masse bekannt. Und dann weitere Kämpfe, weitere Weltmeisterschaften. Und dann, Gott sei Dank, hatte ich eine sehr große Fanbase in Deutschland.
Das heißt, der Kampf in den USA tatsächlich, den du hattest, gegen De La Hoya?
De La Hoya, Oscar De La Hoya.
Den du hattest und gewonnen hast?
Also ich habe verloren, aber eigentlich gewonnen.
Erklär mir das.
Also, ich habe nach Punkten verloren. Ich habe für alle Unabhängigen, also wenn du 1000 Experten gefragt hast, nach denen ihr Punktzettel habe ich gewonnen, sondern sein eigener Haussender, HBO, hatte mich mit 2 Runden vorne, 115, 113. Die 2 dominantesten Runden von mir war die 11. und die 12. Runde und die haben mir die amerikanischen Punktrichter weggenommen. Du musst wissen, normalerweise, wenn wir in Deutschland boxen, haben wir aus Spanien, aus Mexiko, Amerika hast du Punktrichter. Aber in Las Vegas ist es so, die dürfen ihre Punktrichter besetzen, wie die wollen. Ich hatte 3 amerikanische Punktrichter und einen amerikanischen Ringrichter. Und alle 3 hatten 115 oder 13. Hätte ich eine Runde gewonnen bei den Punktrichtern, wäre es ein Unentschieden geworden. Das wäre schon eine Riesenkatastrophe, weil schon ein ganz großer Megakampf angekündigt wurde gegen Bernard Hopkins. Das war ein 100-Millionen-Dollar-Fight. Und den wollten sie auf keinen Fall platzen lassen, weil das natürlich auch Pay-Per-View-Einnahmen riesige sind, Casino-Einnahmen und so weiter. Und deswegen durfte ich nicht gewinnen. Und ja, aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, diese Niederlage war für mich ein riesiger Sieg, weil bis zum heutigen Tag, also der Kampf ist jetzt am Freitag 22 Jahre her.
22 Jahre.
Es wird noch immer über den Kampf geredet. Ich werde einkopiert bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube kommen noch immer Clips. Also es wird noch immer über diesen Kampf gesprochen, weil ich den wirklich klar im Griff hatte. Und ich habe auch sehr deutlich eigentlich gewonnen, aber trotzdem haben sie den Kampf weggenommen.
Jetzt sprichst du gerade was an, was ja oftmals so im Boxkampfbereich oder auch MMA die Rede ist davon, dass Kämpfe gekauft sind oder beziehungsweise dass Kämpfe so gelenkt werden, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Weil natürlich das, viel, viel Geld eingesetzt wird. Kannst du das jetzt als langjähriger Boxer, der seit Jahrzehnten im Game ist, bestätigen, dass es solche
gekauften... Ja klar, aber nicht nur im Boxen, in jedem Sport.
In jedem Sport, in jedem Sport. Branchenübergreifend.
Ja, klar, nimm doch nur mal Fußball. Es gibt Top-Jungs, die kommen nicht nach oben. Warum? Weil die nicht den Berater haben, der den Zugang zu den jeweiligen Vereinen hat, um einen nach oben zu bringen. Und dann stoppen sie dich eher, als dich nach oben zu bringen, weil du nicht bei dem Berater bist. Basketball genauso. In verschiedenen Punktesportarten hast du immer ein Problem. Ne? Der eine Punkt hier oder der Punkt da fehlt. Oder bei Tennis, wie viele Diskussionen hast du? Irgendein entscheidender Punkt fehlt. Kunstturnen, Kunstschwimmen, Judo, keine Ahnung. Überall, wo Punkte vergeben werden, da gibt es Probleme. Das Problem hat Boxen, aber Sport allgemein hat ein Problem. Egal, ob es mit Beratern, ob es mit Managern ist. Am meisten leiden ja die Sportler darunter. Und das Problem hatte ich ja auch. Genauso wie viele andere Sportler. Ich hatte auch schon Kämpfe, ganz ehrlich, wo ich auch ganz, ganz knapp war. Ganz knapp, wo ich in Deutschland geboxt habe. Und ich glaube, wenn ich nicht in Deutschland geboxt hätte, hätte ich diesen Kampf im Ausland verloren. Auch ganz transparent. Also ich bin da auch keiner, der jetzt irgendwas schönreden muss. Ne? War nicht mein Tag und da gab es auch ganz knappe Kämpfe. Und da hätte ich wahrscheinlich in England oder wenn ich woanders geboxt hätte, verloren diesen Kampf. Aber ich habe in Deutschland bekommen und dann hatte ich so einen kleinen Heimbonus. Das gehört dazu. Ein kleiner Heimbonus ist okay. Aber es gibt halt Kämpfe, wie mein Kampf gegen Dorohe und auch andere Kämpfe, wo du einfach klipp und klar siehst, das war so dominant, du kannst den Kampf nicht wegnehmen. Aber trotzdem, wegen diesem Business, was dahinter ist, wie jetzt in Las Vegas, Casinos, Ticketing, Pay-Per-Views im Nachhinein, nehmen sie den Kampf trotzdem weg.
Hast du des Öfteren das Gefühl gehabt in deiner Karriere, dass man auch dich versucht hat aufzuhalten?
Ja, das gehört bei den Promotern und Managern dazu. Also die wollen Promoter und Manager, es gibt sehr gute Promoter, muss man sagen. Es gibt sehr, sehr gute Manager, die sehr gutes Geld verdienen und die auch die wirklich das Beste für ihre Jungs wollen. Aber es gibt nun mal Promoter, wie drücke ich jetzt am besten aus? Die wollen nur das Beste für sich.
Also für ihren Geldbeutel.
Ja, und die halten dich klein bewusst, die wollen dich klein halten, weil wenn du zu groß wirst, haben die Angst, dass du denen aus den Händen gleitest und dass du dann deinen eigenen Weg gehst, was überhaupt eigentlich nicht schlimm ist. Ich habe immer gesagt, auch zu Promotern, lass doch sprechen. Find doch einen Weg. Ihr habt doch hier 50 andere Boxer, wo ihr Geld verdient. Den ist sowieso Kanonenfutter. Und wir wissen doch auch, wenn ich morgen nicht mehr funktioniere, dann entsorgt ihr auch mich. Und ist doch normal, dass ich für mich das Bestmögliche rausholen will. Lass doch sprechen. Aber dass man immer einen abwirkt und sagt, nee, so machen wir es, so können wir es nicht machen. Und dann mit irgendwelchen Klauseln und irgendwelchen Optionen versucht zu fesseln. Bis zum gewissen Grad geht das, aber irgendwann kriegst du auch einfach da mit den Verträgen Probleme beim Recht, weil irgendwelche langwierigen Optionen, eine zweite, dritte, vierte, die wird irgendwann sittenwidrig und dann kriegst du als Promoter ein Problem. Es gab nicht viele Leute, die das Thema angegriffen haben, das waren die Klitschkos, das war ich und noch ein Boxer. Alle vier sind wir gegangen, alle vier haben wir es mit anderen Promotern oder zum Teil selbstständig gemacht und haben uns gegen den damaligen Promoter entschieden, weil einfach...
Waren sie alle beim selben Promoter zu dem Zeitpunkt?
Ja, alle beim selben Promoter, genau.
Und der versucht dann immer alle gegenseitig auszuspielen?
Nee, nicht alle gegenseitig. Der hat einfach versucht, die Großen so gut in Schach zu halten, wie es ging. Ne? Darius hatte auch immer Diskussion mit dem, immer. Also da kam mir immer in die Halle und war sauer. Da wollte auch immer Kämpfe absagen. Aber der war da cool. Der hat dann am Ende gesagt, okay, dann boxe ich eben nicht, gar kein Problem. Und dann sind sie eingeknickt. Aber du hast ja auch keine Lust als Sportler, jedes Mal eine Diskussion zu führen. Und du hast ja einen Wert. Und
du gehst ja auch nicht in den Ring, um zu verlieren oder um klein gehalten zu werden.
Du hast ja auch einen Wert aufgebaut. Du bist ja auch viel wert für diesen Promoter. Einschaltquoten, volle Arenen. Man muss ja so anfangen. Wir kriegen Geld von etwas, was wir gar nicht wissen, wie viel.
Weil du gar keinen Einblick hast, so?
Nein, null. Dazu kommen ja die internationalen Gelder, dazu kommen Sponsoren, dazu kommt Ticketing und die deutschen Fernsehgelder damals. Also du hast vier Einnahmequellen, vielleicht sogar fünf. Was hatten wir? Wir hatten eine. Natürlich, die mussten die ganze Veranstaltung bezahlen, die mussten die anderen Boxer bezahlen, aber wenn du das mal runterbrichst, ich weiß aus Erfahrung und ich weiß verbindlich, weil es mir der Entscheidungsträger damals mitgeteilt hat, bei meinem Kampf gegen De La Hoya hat mein Promoter fünfmal mehr Geld verdient als ich.
Wie viel hast du verdient bei dem Kampf?
Ich habe $1 Million bekommen, minus 38% Managergebühr.
Von deinen 1 Million 38 Prozent Managergebühr und er hat aber trotzdem nochmal fünfmal on top bekommen, von dem, was du nicht wusstest.
Weil er die deutschen Fernsehgelder bekommen hat, von denen habe ich keinen Cent bekommen. Und die lagen bei 2 Millionen Euro.
Ist das vertraglich so festgelegt gewesen? Nee,
wusste ich nicht.
Oder hat er das so an die vorbeigeschleust?
Ja, natürlich. Guck mal, wenn du doch so, sag ich mal, zu der Zeit war ich 24, 25, ne, nach dem Dreierkampf, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt hier einen gefunden, mit dem ich, oder wir haben jetzt einen aufgebaut, der kann jetzt ein großer werden. Das Erste, was ich machen würde, würde sagen, pass auf, wir haben hier einen Pott, guck mal, das und das, haben wir an Unkosten, ich würde es so machen, mit jedem Sportler. Das muss ich ungefähr ausgeben, auf was können wir uns einigen, damit du zufrieden bist. Ich habe da hinten dann noch zig andere Boxer, über die ich Geld verdiene, national und international. Aber die, die doch oben sind, die das ganze Ding ziehen, die stopfe ich doch, die mache ich glücklich.
Sollte man meinen, ja.
Ja, aber das war halt nicht der Fall. Und ich hatte auch vor fast jedem Kampf eine Diskussion und irgendwann habe ich gesagt, es reicht an Diskussionen, ich verabschiede mich.
Eine Million Dollar.
Von den 2 Millionen
Euro. Gab's damals nicht.
Von den 2 Millionen Euro, doch, das war 2004.
Ah, Euro-Einführung.
Ja, 2004 und ich habe von den 2 Millionen Fernsehgeldern, deutschen Fernsehgeldern, habe ich keinen Cent bekommen.
Du warst 24 zu dem Zeitpunkt.
25.
Also trotz allem, dass er jetzt mal das Fünffache an dir vorbeigeschleust hat, aber wie ist das denn für einen 24-jährigen Jungen gewesen, 1 Million Dollar an einem Abend zu machen? Ich meine, okay, ja, 38%
in deiner Richtung. Ja, du kannst ja so nicht rechnen. Also du kannst immer rechnen, wenn die Leute immer sagen, ja, du hast in deiner Karriere 20 Millionen verdient, sage ich mal als Beispiel, sage ich, okay, aber wie viel ist dann geblieben von diesen 20 Millionen nach allen Abzügen? Wenn du jetzt hörst, 38% Managerabgaben, Findest du das fair?
Also in meinen Augen, ich bin jetzt auch in dieser Künstlerbranche unterwegs, alles was über 20% geht, Management-Fee ist Wucher.
Siehst du? Und du darfst eins, und jetzt kommt noch ein ganz springender Punkt, wenn du verlierst, handeln die mit neuen Verträgen aus. Und da fängst du nicht bei einer Million an, da fängst du vielleicht bei 100.000 an, minus 38%. Und da musst du dich wieder hocharbeiten.
Zu dieser Million.
Zum Beispiel, ja. Und wenn du Sponsoren gebracht hast oder eigene Sponsoren, deinen separaten Manager gebracht hast, hast du auch nochmal 38% abgegeben. Für das Nichtstun.
Also ich habe das Gefühl, du kannst dich als Boxer so gar nicht richtig aufs Boxen konzentrieren. Wenn du auf dieser Flughöhe bist, wo du warst, ja, hast du so viele andere Themen gehabt, die dir durch den Kopf geschossen sind, ja, oder die du dich beschäftigen musstest?
Klar, heute denke ich auch anders. Heute würde ich das ganze Thema ja anders angehen und wenn mich auch Jungs fragen, wie würdest du was machen, gebe ich denen einen ganz klaren Rat, was sie machen sollten und was nicht. Und so wie ich es damals gemacht habe, würde ich nie mehr machen. Heute würde ich mich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Heute würde ich den Anwalt, den ich habe, würde ich zu einem dazuziehen. Und ich würde alles ausdiskutieren, egal, machen wir nur einen Kampf im Jahr, machen wir den Kampf erst, bis wir es ausdiskutiert haben, bis wir es schriftlich haben. Und ich würde nie mehr so langfristige Verträge unterschreiben, ich würde maximal 4 bis 6 Kämpfe Verträge unterschreiben und dann verhandeln wir neu.
Jetzt bist du ja heute auch selber Trainer, richtig?
Nee, ich bin kein Trainer. Also ab und zu mal trainiere ich ein paar Jungs, weil ich glaube, mein Trainer Salih da auch mit dabei ist und wir haben ein ganz gutes Gefühl, so wie man mit so Jungs umgeht und wie man denen was zeigt, aber dass ich jetzt jeden Tag im Gym stehe, nein. Ich werde jetzt nach meiner aktiven Karriere höchstwahrscheinlich eine Beratertätigkeit annehmen bei einer Boxpromotion. Da werden wir die Jungs ein bisschen beraten, aber die Jungs, mit denen wir da zusammenarbeiten, das sind sehr humane Jungs, die auch wirklich das Boxen nach vorne bringen wollen.
Okay. Jetzt kommst du ja aus einer Zeit, zu der es kein Social Media gab.
Ja.
Mittlerweile sieht es ja bei dir anders aus.
Ja.
Ich habe gesehen, du bist auf Insta, auf TikTok, auf Facebook, auf YouTube. Ja. Du bist ja überall vertreten jetzt mittlerweile und nicht zu wenig von den Followern her. Wie ist das denn für dich? Ich meine, du kommst so fast aus der gleichen Epoche wie ich. Bin 42, du bist jetzt
47,
5 Jahre älter als ich. Wir kommen ja noch aus dieser analogen Zeit, ja, und haben das so live miterlebt, wie sich das alles so, das Internet und Social Media irgendwann und all diese ganzen Sachen. Und jetzt bist du ja da reingerutscht in die Thematik und bist ja eigentlich auch Influencer, mehr oder weniger mit dem, was du machst.
Also ja,
Boxer, Schrägstrich.
Manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt natürlich mehr durch den Wettkampf und ja, muss man ja. Man muss ja mit der Zeit gehen.
Stresst dich das? Oder?
Ah, nee, macht ja auch Spaß. Man sieht es ja auch in den Kommentaren, die Leute wollen auch gerne was lernen. Wir versuchen ja auch ein bisschen Input zu vermitteln, auch boxerisch. Wie gesagt, es gibt wirklich meine persönliche Meinung, es gibt nicht viele gute Trainer in Deutschland. Eine Handvoll sehr guter Trainer, die Boxer entwickeln, weiterentwickeln oder wirklich an die Weltspitze führen können. Es gibt nicht viele gute Berater, Promotion-Firmen sowieso nicht. Und dann versucht man ein bisschen Input auch an die jungen Leute weiterzugeben und die vor dem einen oder anderen Fehler auch zu bewahren. Bei mir rufen auch verschiedene Jungs an und fragen nach dem Rat, weil ich auch natürlich mal 21, 22, 23 war. Und Social Media ist ein sehr, sehr gutes Tool, um sich selber bekannt zu machen. Manchmal leicht ein Video, gehst du viral, bist du da. Aber man muss auch mit Social Media aufpassen. Man kann sich da auch ganz schnell die Hände verbrennen. Es werden, sage ich mal, Sprachnachrichten verschickt. Es werden Videos verschickt. Und dann sage ich, Jungs, mach das nicht. Mach das nicht. Du weißt nicht, was man, ob so ein Bumerang zurückkommt. Ne? Aus irgendeinem Grund streitet man sich oder irgendwas. Ne? Und ich würde keine Kommunikation über Social Media pflegen. Wenn, es gibt Telefone, ruft an, telefoniert. Oder mit Promotern oder mit Fernsehsendern, würde ich nicht machen, weil das gab es schon ganz oft. Dann Promoter haben Boxer angeschrieben oder ein Boxer einen Promoter und dann wurde das geleakt. Ich würde das nicht machen. Ich würde das auch keinem empfehlen zu machen. Wenn, ruf an, können wir einen Termin haben, können wir einen Kaffee trinken, können wir uns austauschen. Gibt es eine Möglichkeit der Kooperation, der Zusammenarbeit, sollen wir ein, zwei Kämpfe zusammen machen? Ich würde das immer auf diese Art und Weise machen, weil wenn so ein Ding mal geleakt wird, bist du extrem unter Druck und dann hast du auch ganz schlechte Karten bei anderen Promotern.
Gab es mal auch einen Moment, wo für dich eintraf, dass Social Media mehr negativ als positiv ist?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe meine Beiträge, ich habe meine also Videos, all das, was ich mache und absolut okay. Natürlich hast du immer mal wieder jemanden, der irgendeinen negativen Kommentar schreibt, aber das kenne ich ja schon seit meiner Zeit, seit ich ein jugendlicher Juniorboxer war bei Olympia und danach auch als Profi. Es gibt immer wieder Leute, wie auch eben erwähnt, die mal was Negatives schreiben oder sagen, weil die dich einfach als Person nicht mögen. Manchmal denke ich auch, ich bin einfach zu positiv. Ich bin einfach zu positiv und ich bin dem Menschen vielleicht auch zu glücklich und das gefällt dir nicht. Und weil vielleicht frustriert dir das auch, dass ich so als Typ bin. Und dann gewisse Sachen muss man auch einfach manchmal nur schmunzeln und hinnehmen. Ich lasse die Kommentare auch stehen, ich habe damit gar kein Problem. Es gibt einfach leider Idioten und Spinner und das gehört in dieser Welt auch dazu.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Vermarktung ist sehr, sehr wichtig und man sieht es perfekt am Beispiel Jake Paul,
ja,
der sehr viele Follower hat und auf einmal boxen kann und dann auf einmal auch
nicht. Boxen kann er nicht.
Oder
er versucht es.
Oh, jetzt wird's interessant.
Ja.
Jetzt habe ich einen Profi bei mir sitzen. Ich bin nicht aus der Branche, ich bin auch kein Boxer. Aber er trat jetzt auch bei Netflix. Ja, ich glaube, da war auch sehr viel Geld im Spiel.
Genau, da ist mit einem gebrochenen Kiefer rausgegangen.
Er ist mit einem gebrochenen Kiefer rausgegangen. Ja. Also es gab ja zwei Kämpfe. Einmal gegen Tyson.
Ja, und war gegen gut. Der Kampf gegen Tyson. Das war kein Kampf.
War kein Kampf?
Nein.
Was war das?
Das war, wie würde es am besten beschreiben? Das war eine Netflix-Serie, die gestaged war und die abgesprochen war. Und guck mal, Mike Tyson ist ein Junge, der von der Straße kommt.
Mhm.
Mike Tyson kommt mit aus dem schlimmsten Pflaster, was es aus den USA gibt. Mhm. Einen Tag vorher gab es das offizielle Wiegen. Da ist ihm auf den Fuß getreten und hat ihm eine saftige Ohrlasche gegeben. Und du hast ihn bei den Geräten gesehen, du hast ihn bei der Pratze gesehen. Der Mann ist ein geborener Killer. Der musste nur einmal durchziehen. Lass es zwei, dreimal und die Luft hat er. Der hat ja 10, 12 Wochen trainiert für den Kampf. Der musste nur mal eine Runde durchziehen. Was in der ersten Runde hat er ein bisschen Tempo gemacht. Und dann aus heiterem Himmel komplett Handbremse. Der zieht Schläge zurück. Der geht ihm nicht hinterher. Die klammern, die reden über irgendetwas. Da sind einfach zu viele Sachen, die nicht passen. Und dann, wenn du siehst, in dem Kampf gegen Anthony Joshua, gegen einen Mann, den man nicht kaufen kann, und der zieht durch, und der Mann hat direkt einen gebrochenen Kiefer. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was ist wahr und was ist nicht wahr. Ne? Also für mich sind das alles gekaufte Kämpfe, außer der Joshua-Kampf. Ne? Die anderen Kämpfe, wenn du von ihm anschaust. Natürlich, er tut dem Boxen jetzt auch gut, weil er macht große Veranstaltungen, hat jetzt auch diese MMA-Veranstaltungen gemacht. Aber da geht es ja auch nur darum, dass man Pay-Per-Views verkauft, dass man Netflix-Abos verkauft, deswegen macht man diese großen Kämpfe. Er hat jetzt, sein großes Glück ist natürlich, er hat da jetzt eine riesige Bühne, aber du musst dir auch einfach mal anschauen, mit was ist Jake Paul groß geworden? Mit was? Mit Blödsinn, mit dummen Sachen, mit Quatsch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob er eigentlich den Boxsport nicht ins Lächerliche zieht, wie du das jetzt als Profi siehst, aus deinen Augen, mit dem, was er macht.
Ja, er hat für sich das Maximum, das muss man ihm lassen, das Maximum rausgeholt, klar. Die Message ist nur halt, mach 3, 4, 5 Jahre bekloppten Content, dann kommst du nach oben und dann kannst du Boxer werden. Das ist die Message, die, wenn man mich jetzt fragen würde, ne? So, und was natürlich dann sehr, sehr traurig ist für die ganzen Talente und Supertalente. Es gibt auch wirklich so einen Ryan Garcia, der ist auch über YouTube groß geworden, aber der Junge kann boxen. Der kann wirklich boxen. Und da gibt es Jungs, die wirklich nur über ihr Können und über ihre Power, über ihre Präsenz als Boxer groß werden. Mhm. Ne, über Pay-Per-View, die sich halt diesen klassischen Weg aufbauen. Jeder muss für sich entscheiden, was er will und was er nicht will. Es gibt auch das eine und das andere. Du bist sehr, sehr gut auf Social Media, aber du bist auch ein sehr guter Boxer. Wenn man das, diese Kombination hast, bist du ein ganz großer Glückspilz. Aber diesen Weg, wie Jake Paul gegangen ist, dann würde ich eher sagen, bleib YouTuber, bleib auf der YouTube-Schiene, lass das mit dem Boxen. Man hat bei dem Kampf gegen einfach Joshua gesehen, wenn da einer kommt, der durchzieht und der sich nicht kaufen lässt oder mit dem man nichts absprechen kann, endet es böse. Und das hätte noch viel schlimmer ausgehen können für ihn.
Hast du den Kampf gesehen?
Ja, ich habe den Kampf gesehen.
Hast du beide gesehen, auch mit Tyson?
Ja, klar. Dem muss man ja sagen, leider ja. Mike Tyson war beim Kampf in den USA, war da mit am Ring. Und dann, wenn du so, ich habe auch mit Ali 2000 bei Olympia in Sydney gesehen. Und wenn du dann halt so lebende Legenden siehst, ne, der ist auch damals bei mir in der Kabine vorbei, hat noch kurz reingeschaut. Und dann, wenn du hast ja vor Augen diesen jungen Mike Tyson, diesen Killer, diesen Mythos. Über den Mann wird man meiner Meinung nach, glaube ich, mit Ali noch in 1000 Jahren sprechen. So einen Mann gab es nicht, gibt es nicht und wird es auch nie mehr geben, auch vom Typ mehr. Und ich denke, dann so ein Kampf ist einfach nur traurig für so eine lebende Legende. Aber ich habe auch noch eine andere Meinung dazu. Mike Tyson wurde ausgesaugt von den ganzen Blutegel, die da rum um ihn herum gekreist sind, bis zum geht nicht mehr. Der Mann hatte ja über 500 Millionen verdient im Boxen oder noch mehr. Und ich glaube, er hat wahnsinnig viel Geld bekommen, dass er da mitmacht. Und er hat sich vielleicht gesagt, das ist meine persönliche These, Box hat mir so viel genommen, jetzt nehme ich mir vom Boxen was zurück. deswegen hat er es mitgemacht. Die haben gesagt, offiziell 20 Millionen, ich sage, er hat das doppelte, dreifache bekommen.
Und wer war damals bei dir in der Kabine? Muhammad Ali oder Tyson?
Tyson.
War Tyson bei dir?
Nur, ja, nur gewinnt, dann ist er weiter. Er war ja weiter. Muhammad Ali habe ich bei Sydney bei den Olympischen Spielen gesehen, haben sie ihn eingeflogen, habe ich ihn im Ring gesehen.
Was war für dich so der spannendste Moment in deiner Boxkarriere?
Spannend, oh, da hat schon ein paar.
Aber nehmen wir jetzt so Peak, Top 3, den ersten Platz.
Ja klar, wo ich das erste Mal Weltmeister geworden bin. Obwohl, ich muss anders anfangen, wo ich das erste Mal Deutscher Juniorenmeister geworden bin. 1995 bin ich Deutscher Juniorenmeister geworden. Das erste Mal internationaler Deutscher Juniorenmeister. Da hatte ich noch keinen deutschen Pass. Und da war ich so, die komplette deutsche Elite und die ganze Elite, die der Nicht-Deutschen oder die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, treffen aufeinander bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Da gab es drei Favoriten. Ich habe die Nummer 1 geboxt, im ersten Kampf klar geschlagen, zweiten Kampf, erste Runde vorzeitig Abbruch und dritten Kampf habe ich dann auch raussuchen nach Punkten gewonnen. Und dann im zweiten Jahr bin ich wieder internationaler deutscher Meister geworden und bester Boxer des Turniers. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Amateurzeit. Und wenn ich die ganze Zeit so Revue passieren lasse, muss ich sagen, ich hatte eine tolle Zeit. Ich konnte die ganze Welt bereisen. Ich war auf jedem Kontinent, in allen tollen Ländern war ich. Ich war in vielen großen Städten in den USA. Über längeren Zeitraum. Ich war 4 Wochen in Sydney damals. Wir hatten Abschlusstrainingslager in Nouméa, Neukaledonien. Ich habe nie was Schöneres in meinem Leben vom Landschaftlichen gesehen. Und klar, Profi ist halt ein Thema für sich. Ne? Natürlich der Kampf gegen De Loya, weil das über Nacht kam. Der war ja bis dahin so Kindheitsheld. Mhm. Also auf einmal sagen die, De Loya hat ein Angebot abgegeben.
Wie war das denn für deine Eltern? Ich meine, du hast ja Balkanwurzeln, Bosnien-Herzegowina, ja. Ja, Mutter, Vater, auf einmal Sohn, USA, zack, bumm.
Ja, alles natürlich. Von 0 auf 100, ne? So von 0 auf 100 und auch, wo ich erstmal Weltmeister geworden bin, habe ich angerufen, Mama, ich kann um WM boxen, ne? Und gesagt, verhelfe uns nicht. Weil ich auf eine 8-Runde eingeplant war, das war im September, am 13.09. haben wir geboxt und ich kam da eigentlich mehr oder weniger aus dem Urlaub. Ich habe da ein bisschen trainiert, 3 Wochen für 8 Runden, habe ich gesagt, okay, die finden sowieso irgendeinen Boxer, mit dem ich schon gut klarkomme und dann auf einmal boxe zu WM. Du musst Gewicht machen, ganze Untersuchungen machen und dann stehst du wirklich da im Ring und dann sagen, rufen die deinen Namen auf und WBO-Weltmeisterschaft und dann kommt der Gong zur ersten Runde und dann sagst du dir, okay, jetzt musst du auf die Zähne beißen. Nach der 10. Runde haben die mir gesagt, du bist durch, musst nur noch überleben. Und das habe ich dann auch gemacht, ehrlicherweise. Ich habe die 11. und 12. Runde nur noch überlebt.
Jetzt bist du ja heute selber Vater.
Ja.
Hast Kinder?
2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
Wer boxt von ihnen?
Mein Sohn würde sehr gerne Kämpfe machen, aber ich erlaube es ihm nicht. Noch nicht.
Du erlaubst ihm nicht?
Nein, ich will nicht, dass er aktiv Kämpfe macht, solange ich aktiv bin.
Aus welchem Grund?
Meine ganz persönliche und ehrliche Meinung ist, es wäre eher ein Nachteil als ein Vorteil. Und die würden ihn, ich will gar nicht, dass er bevorzugt wird, das will er auch nicht, der überhaupt nicht. Ich denke einfach nur, die würden ihn bewusst benachteiligen, wenn der Name fällt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Kann sein, dass ich da ein bisschen rumspinne und ich habe auch schon deswegen Diskussionen gehabt und die sagen, nein, ist nicht so. Aber ich denke ja, ich denke einfach, es ist besser, wenn sich alles um mich ein bisschen legt und er seinen eigenen Weg geht und ich möchte auf keinen Fall unter gar keinen Umständen, dass er mit mir verglichen wird. Er soll seinen eigenen Weg gehen, genauso wie ich meinen Weg gegangen bin. Er soll seine eigene Erfahrung, seine eigene Meisterschaft, Medaillen, Gürtel gewinnen. Für sich, nicht für die Außenwelt oder für mich oder dass er irgendwie in meine Schuhe reinpasst. Auf gar keinen Fall. Er soll seinen eigenen Weg gehen, er soll seine eigenen Erfolge haben, wo sein Name steht und wo nicht mein Name im Hintergrund ist.
Trainierst du ihn aber schon?
Ab und zu mal, ja. Das Problem ist, er ist außergewöhnlich talentiert.
Ja?
Ich habe ihn nie großartig trainiert.
Also du sagst es nicht, weil du sein Vater bist, sondern einfach objektiv betrachtet.
Ganz objektiv. Wenn ich ihn trainieren würde oder Sali ihn trainieren würde, so 4 bis 6 Monate, das habe ich ihm auch letztes Mal gesagt, wenn wir ihn kontinuierlich trainieren würden, so 4-5 Mal die Woche, wird er in der Rekordzeit ganz nach oben kommen. Auch bei den Junioren, jetzt 16 Jahre, sehr groß für sein Alter. Und hat ein wahnsinnig gutes Gefühl fürs Boxen, kapiert sofort, was man von ihm will, hat Power, hat Herz, hat Mut. Und ich glaube, wenn man ihn 4 bis 6 Monate, ist meine persönliche Meinung auch objektiv, dass er sehr, sehr schnell nach oben kommen würde.
Also er ist jetzt 16?
16, ja.
Ist er größer als du?
Der ist größer als ich, ja.
Stand er dir schon im Ring, im Sparring?
Nein. Pratze, ja, Schattenboxen, Geräte machen wir alles zusammen, Krafttraining, aber Sparring, keine Ahnung, wenn ja, dann machen wir es halt so, er kann es schlagen und ich verteidige nur, aber sonst. Ist mein Sohn, ist mein Herz, genau wie meine Tochter.
Sie hat aber keine Ambition in die Richtung?
Nein. Meine Tochter ist unsere Prinzessin, unsere Königin und ist ein ganz, 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 ganz liebes Mädchen, genauso wie unser Sohn. Sind 2 fantastische Kinder, Und sie malt gerne, sie voltigiert gerne, sie macht Puzzle gerne, sie spielt Geige und mir gefällt das so, wie es bei ihr ist.
Schön. Wie ist das für deine Kids so, dass du in der Öffentlichkeit stehst?
Ja, manchmal schwierig.
Echt?
Ja, manchmal schwierig. Vor allem für meinen Sohn, der ist ja 5 Jahre älter als seine Schwester und dann hat schon viel mit mir miterlebt und dann, wenn Leute nach einem Foto fragen, auch im Ausland und so, wenn wir in Bosnien sind, manchmal nervt's und dann musste ich ihn immer wieder von den Schultern runternehmen oder wo ich ihn auf den Arm hatte so und dann, wo er älter wurde, aber warum kann ich nicht mit aufs Bild dann so zu erklären, Leute fragen auch heute und dann sagen wir nein, ist natürlich nicht einfach, ne, und auch in der Schule dann reden, also Gott sei Dank, seine ganzen Jungs supporten mich, feiern mich und sagen, dein Vater ist der Beste, aber trotzdem, das ist ja für ihn auch unterbewusster Druck, ne, weil
er sagt, das Gefühl hat, in deinem Schatten zu stehen?
Nein, weil er kämpft ja mit, er kämpft ja mit, genauso wie meine Frau, genauso wie meine Tochter, genauso wie mein Vater, genauso wie mein ganzes Team, was er und Teil, wie gesagt, mein Trainer und so, die kämpfen ja alle Mist, aber als Sohn ist noch mal anders und Sohn, Vater und einen Kämpfer zu haben, einen Boxer als Vater zu haben, der oben ist, ist für einen jungen Mann sehr, sehr viel Druck, weil man ja natürlich will, dass sein Vater gewinnt und man will ja natürlich feiern, auch mit seinen Jungs danach und die Stimmung ist natürlich viel, viel besser, wenn man gewinnt, als wenn was anderes passiert.
Jetzt bist du gerade direkt aus der Pressekonferenz, ja, aus der Porsche Arena gekommen für deinen letzten,
richtig,
Kampf, der im Juli stattfinden wird.
11.7. genau.
11.7. in der Porsche Arena, nehme ich mal an auch. Also der allerletzte Kampf. Es wird danach nichts mehr geben.
Nein.
Das heißt, du beendest deine aktive Karriere, richtig, mit diesem Kampf.
Richtig.
Wie kam der Entschluss?
Ich bin 47 Jahre alt. Ich mache das seit 36 Jahren. Das ist jetzt mein 36. Jahr als Boxer, mein 26. Jahr als Profiboxer. Ich glaube, ich habe gut und gerne 2 Karrieren hingelegt in diesen 26 Jahren. Habe sehr, sehr viel erreicht. Wir hatten lange überlegt, ob wir den Kampf machen oder nicht. Dann habe ich gesagt, aber wenn ich mich verabschiede mit dem Kampf, nochmal, ich hänge mich schon mal voll rein ins Training und wollen nochmal einen großen Kampf, einen großen Abschied haben in einer tollen Arena. Ich habe nur sehr, sehr gute Erinnerungen und ich habe auch heute bei der Pressekonferenz gesagt, Stuttgart ist die Porsche Arena wie ein zweites Wohnzimmer. Ich bin da das 4. Mal Weltmeister geworden, war einer meiner Top 3 Abende, die besten Abende von der Stimmung her und vom Feeling her, vor dem Kampf, während des Kampfes, nach dem Kampf, war eine unglaubliche Stimmung. Wir werden ausverkauft sein. Eine Menge Leute haben sich angekündigt, was mich auch überrascht hat. Und wir werden eine tolle Veranstaltung haben und der Rahmen, so wie wir ihn gerade vorbereiten, glaube ich, bin ich auch meinen Fans schuldig, sich so zu verabschieden, als jetzt Instagram oder TikTok irgendwie hier, danke, alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende, ich verabschiede mich, danke für alles. Ich glaube, in so einem Rahmen mit einem tollen Kampf, das ist genau das, was sich auch jeder Mensch oder auch vor allem Fan von mir wünscht.
Veranstaltest du dann das Event auch selbst? Oder
ich mache die Sturmboxing, da sind Veranstalter, der Promoter ist ja auch mit dabei und da sind noch ein paar andere Leute, die dann noch mit involviert sind. Ich bin Boxer, ich bin da, um zu kämpfen, um zu performen.
Okay, was hast du für ein Gefühl so von deiner Vorbereitung her für den Kampf?
Ich trainiere, um zu gewinnen. Ich lebe, um zu gewinnen. Ich bin nicht auf dieser Welt oder ich bin nicht im Training, um mir Gedanken zu machen, was wird passieren. So ein Typ war ich nie.
Sondern dein Gedanke ist, ich gehe da rein und hau den um, mein Gegner.
Ich trainiere nur, um zu gewinnen. Wenn du doch nicht so an das Leben rangehst oder vor allem speziell in dem Kampfsport, wenn du trainierst, um dir Gedanken zu machen, dann solltest du mit diesem Sport aufhören. Man trainiert, um zu gewinnen. Man trainiert, um zu dominieren. Man trainiert nicht, um sich Gedanken zu machen. Wenn du Gedanken machen willst, dann lass das mit dem Sport, dann mach was anderes. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Und man muss sich auch einfach bewusst sein, das ist Kampfsport. Das bedeutet, es kann sein, war bei mir genauso, dass du mal kräftig Dresche bekommst. Kräftig Dresche. Und ich hatte sehr schlimme Verletzungen. Ich hatte mal einen ganz, ganz schlimmen Kampf, wo ich auch am Boden war. Der Kampf wurde abgebrochen. Das war meine einzige vorzeitige Niederlage. Ich hatte hier so einen riesen Ballon auf der rechten Gesichtshälfte.
Was ist da passiert?
Ich habe einen Schlag bekommen und dann die Backe extrem angeschwollen. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Boden gegangen bin. Ich komplett so Blackout. Ich sage, was passiert? Ne? Die Seite war es am Boden. Ich war dann haushoch vorne, aber dann in der 10. Runde war ich ausgepumpt, hatte mich ein paar Mal schwer erwischt und dann haben sie den Kampf abgebrochen. Und da habe ich mir gesagt, alle, ja, hör auf zu boxen. Und ich sagte, nein, auf keinen Fall. Und ich hatte das schon als junger Kerl. Es gab Kämpfe und es gab Sparring, hat man viel bekommen, ja. Aber das gehört nun mal zu diesem Sport dazu, genauso zum Kampfsport. Und da muss man sich einfach von vornherein bewusst sein, austeilen macht Spaß, aber einstecken muss einfach eine Qualität. Und diese Qualität musst du besitzen, wenn du nach vorne kommen willst. Und dann musst du dich auch manchmal einfach nur schütteln und weitermachen. Und wer das nicht kann, ist meine persönliche Meinung, der ist fehl am Platz im Kampfsport.
War das eine lebensgefährliche Verletzung, die du dir zugezogen hast?
Nee. Ich hatte Gott sei Dank, ich hatte ein paar Sachen, die waren nicht so schön. Katze an den Augen und genäht und angebrochene Zähne und ich hatte mal eine schwere Verletzung am Ohr, das auch, aber das gehört dazu. Aber ich mache seit 26 Jahren, vielleicht habe ich 6-7 Verletzungen. Nimm Top-Fußballer, wie viele Verletzungen haben die jährlich?
Viele, ja. Und das sind ja meistens,
das Problem ist einfach, Boxen ist Klischee. Boxen wird dann an der Ecke gedrängt, geschoben, wo sie eigentlich gar nicht reingehört.
In welche Ecke?
Nicht so eine positive Ecke.
Warum, deiner Meinung nach?
Ein Beispiel, du hast einen Ring. Da sind jetzt in der Porsche Arena, wenn es etwas über 8000 Zuschauer sein und du siehst, wer am Ring sitzt. Zum Beispiel, da hast du Leute, die sitzen am Ring, die kaufen sich eine Karte, kannst du nichts gegen tun. Da sagen die, ah, guck mal, wer da am Ring saß.
Wer sitzt denn so am Ring, wo man sagt so...
Ja, es gibt Leute aus verschiedenen... es gibt Leute aus verschiedenen Businessbereichen. Gibt es Leute.
Und aus dem dunklen Business dann, oder?
Was heißt dunkel? Was ist hell, was ist dunkel? Was ist positiv, was ist negativ? Das ist meine persönliche Frage. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele Jungs. Der eine hat den Weg eingeschlagen, der andere. Aber was kommt alles raus bei Schlipsträgern? Was kommt alles raus bei den ganzen Leuten, die doch ach so sauber sind? Mhm. Also, was passiert alles? Mhm. Deswegen, du kannst doch nicht Leute, weil jemand irgendwo dazugehört oder einen anderen Weg eingeschlagen hat, direkt irgendwie verurteilen oder in eine Ecke schieben. Oder weil einer ein bisschen aufgepumpt ist oder keine Ahnung was. Du kannst nicht jeden direkt in eine negative Ecke schieben. Fußballstadion, da gibt es Logen. Da sieht keiner, wer da oben in den Logen sitzt.
So. Im Ring siehst du es, weil die ja direkt erste Reihe sind.
Ja, aber so, ich habe viele Leute, die mich supporten, die mich mögen. Und ich würde niemals jemanden verleugnen oder verstecken. Niemals. Warum? Wenn jemand zu mir in Ordnung ist, du, er, egal wer das ist, bist du ein korrekter Mensch, ein guter Mensch, der mich höflich nach was fragt oder lass uns mal einen Kaffee trinken. Natürlich, selbstverständlich. Warum nicht? Warum nicht? Warum bist du egal, wer du bist? Bist du egal, was du privat machst? So, das ist deine private Sache. Ich habe mein privates Leben. Jeder hat sein privates Leben. Aber jetzt Leute in eine Ecke zu schieben, bin ich nie der Typ gewesen. Und das Äußerliche sowieso nicht. Jeder ist, wie er ist.
Bist du eigentlich mehr in Bosnien ein Star oder in Deutschland?
Bosnien ist ein kleines Land, keine 3 Millionen Menschen. Du hast mehr Bosnier außerhalb von Bosnien als in Bosnien. Kampfsport ist natürlich immer ein besonderes Thema. War immer ein besonderes Thema, wird es auch immer sein. Nummer 1 ist Fußball, klar. Ich bin da sehr beliebt, sehr populär. Sommer ist ein bisschen kompliziert, aber nicht wegen den Leuten, wo wir kommen aus Mostar. Wegen den Leuten aus Mostar, die kennen mich. Klar, die feiern mich. Einfach die Leute, die so, es gibt ganz viele aus Skandinavien, aus Österreich, gibt es sehr, sehr viele aus Australien, aus den USA. Dann halt, wenn so Sommer ist und die Stadt ist voll, dann ist schon ein bisschen kompliziert, mit mir da rumzulaufen. Aber jetzt auch, seit ich meinen letzten Kampf angekündigt habe, ist auch Wahnsinn, wie viele Jugendliche mich ansprechen. Manchmal bin ich im Fitnesscenter, dann habe ich keine Lust ins Gym, dann, weil bestimmte Übungen besser kann ich im Fitnesscenter machen. Oder ich laufe durch die Stadt, auch ganz viele Jugendliche sprechen mich an. Und ich glaube, so alles zwischen 15, 16 und 60 Jahre, 70 Jahre ist alles bei mir mit dabei.
Ich habe jetzt auch gesehen an deinem Instagram-Kanal, du hast mit dem Edis trainiert, glaube ich.
Ja, Edis. Ja.
Zusammen. Ja. Aufgenommen gehabt. Machst du das öfter so, mit so jüngeren Kämpfern, mit denen zusammen was zu machen, auf den sozialen Medien auch so ein bisschen zeigen?
Ja, der Naim. Sky war jetzt auch am Samstag bei mir, der ist ja auch ein guter Freund von Medis. Und diese Kampfsportszene untereinander, das sind alles eigentlich Top-Jungs, wirklich Top-Jungs. Ich komme mit allen sehr gut. Guck mal, ich bin persönlich ein Mensch, der feiert die ganzen Jungs. Es gibt Leute, die feiern nicht zurück. Ich finde es gut.
Also bist du eher so vom Typ supportive anderen Leuten gegenüber als irgendwie neidisch und keine Ahnung?
Ist doch super, weißt du, ist doch super für alle. MMA, Boxen, du hast viele Top-Jungs, weißt du, du hast viele Top-Jungs. Du hast gerade gesagt, Agit, dann hast du die Dulatovs, dann hast du Khalid Taha, du hast ganz, ganz viele Top-Jungs. Weißt du, und das ist doch gut. Und die Jungs sind positiv, die sind positiv für die Jugend, die sind positiv für den Sport. Und die zeigen auch einfach, und ihre Messages, trainiert, schlaft, konzentriert euch auf euren Beruf, auf den Sport, wenn ihr es wollt. Passt auf eure Familien auf. Und weißt du, die gehen ja nicht raus und sagen, kippt euch ein Bier, raucht euch ein Joint oder keine Ahnung was. Das sind alles positive Einflüsse, alles gute Jungs. Und ich persönlich feiere denen ihre Siege. Und ich feiere auch so allgemein die ganzen, weil ich weiß, wie schwer es ist, nach oben zu kommen. Weil ich weiß, wie viel Arbeit du investieren musst. Und ich persönlich finde es gut, wenn dann so jung sind, die auch wirklich auf gut Deutsch sich gerade machen, da ihr Mann stehen und sich auch nicht zu schade sind, sich eine zu fangen und aber auch zurückzufeiern. Und das sind genau die Qualität, das sind genau die Menschen, die man braucht. Auch als Vorbilder in Deutschland, finde ich, vor allem für Kampfsport.
Hattest du das Gefühl in deinem Leben, weil du ausländischer Herkunft bist, dass du härter kämpfen musst, wie wenn du jetzt ein, keine Ahnung, Henry Maske wärst oder so?
Keine Ahnung. Ich habe mein Ding gemacht, ich kann nur das sagen. Ich habe Rekorde aufgestellt, ich bin 5-mal Weltmeister geworden. Ich habe mich durchgeboxt. Ich habe mich durchgeboxt.
Ja.
Ich habe Herausforderungen angenommen. Ich hatte harte, steinige Kämpfe, einen harten, steinigen Weg auch als Boxer, aber trotzdem den. Ich bin ein Dickschädel und ich bin typisch, ich würde niemals aufgeben. Alles kann passieren auf der Welt, aber ich würde niemals aufgeben. Egal, was passiert im Leben, egal was. Ich würde immer weiter marschieren und das habe ich gemacht. Und ich glaube, das war auch der entscheidende Faktor, warum ich es geschafft habe im Boxen.
Oder wie die Jugos sagen würden, Bosanska Glava.
Das sowieso. Also ich bin, egal, ich bin ein Dickschädel. Ich bin immer ein Dickschädel bei mir. Ich werde immer meine Ziele verfolgen und ich würde niemals aufgeben, weil wenn du aufgibst, was dann? Die Frage muss man sich doch stellen, was dann? Hörst du auf, gibst du auf, hast 10, 15, 20 Jahre deines Lebens in was investiert und dann, was willst du machen? Willst du einfach diese 10, 15, 20 Jahre wegschmeißen?
Auf keinen Fall.
Ja, klar, mal so ein Dausein hinsetzen auf dem Boden, schreien, keine Ahnung, gegen die Wand hauen, alles okay, mach doch, ist doch super.
Und mit dem Kopf dann steh wieder auf und geh weiter.
Dann steh weiter. Egal, was passiert. Also die Leute, die nie aufgegeben haben, die haben es geschafft, über kurz oder lang.
Jetzt ist ja dein Leben auch nicht so linear verlaufen. Ja, ja. Da hast du ja noch ein paar andere Themen gehabt. Du hast vorhin gesagt, wo wir drüber gesprochen haben, wo ich dich gefragt habe, ob du Trainer bist oder Trainer wollen würdest. Hast du gesagt, hey, ich würde den jungen Leuten meine Fehler, die ich gemacht habe, sagen, dass sie sie nicht gehen müssen. Du hast ja das ein oder andere Thema auch mit dem Finanzamt und Steuern und Einnahmen gehabt.
Ein paar komplizierte Zeiten, ja.
1 Million Dollar abzüglich 38% Einnahmen an so einem Abend. Wärst du glücklicher gewesen, hättest du auch, was das Thema Finanzen angeht, ich meine, du bist jung, ambitioniert, vielleicht kommt da keiner um die Ecke und sagt, ja, Moment, Adnan, du solltest mal was zur Seite legen auf das Finanzamt.
Ja, man muss ja ein bisschen die Geschichte mal erzählen, wie sie war. Also, ist ja kein Geheimnis, dass ich mal inhaftiert wurde in U-Haft. Der Haftbefehl berief sich damals auf 10 Millionen Euro. Weißt du, wie viel ich verurteilt wurde am Ende?
Wie viel?
Für 680.000 Euro.
Also die Summe, die im Raum stand, waren 10 Millionen Euro?
Der Haftbefehl berief sich auf knapp 10 Millionen Euro.
Sprich die Steuerschulden, die vorgeworfen wurden?
Die mir vorgeworfen wurden, ja. Und die später am Ende für 680.000 Euro verurteilt wurden.
Wie kommt dieser Gap zustande?
Solltest du das Finanzamt fragen.
War das so eine wilde Schätzung, die damals in den Raum geschmissen wurde?
Weiß ich nicht. Also davon waren alleine 3,458 Millionen Umsatzsteuer. Die waren komplett gezahlt. Da wurde es immer weniger, 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 weniger. Dann war irgendwann der Vorwurf 850.000 bis 2,4 Millionen, was ja auch schon beachtlich ist. Beim Vorwurf von 10 Millionen, da bist du ja auch schon mal bei 75% weniger. Und dann wurde es immer weniger. Ja, dann so, mein Anwalt hat das ganze Verfahren aufgerollt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Staatsanwaltschaft war sehr fair zu mir. Ne? Am Anfang, ja, muss ich sagen, muss ich ganz, ganz transparent sagen. Der Staatsanwalt, der Herr, der da war wirklich objektiv und fair. Ne? Mhm. Und die Sachen, die erklärt wurden, vorgetragen wurden, hat er auch so akzeptiert. Und mein Anwalt hat am Ende gesagt, bei den Plädoyers hätte man das alles aufgearbeitet im Vorfeld, so wie es hier vor Gericht aufgearbeitet wurde, wäre es zu der Situation wahrscheinlich nie gekommen. Aber, was du halt vorher erwähnt hast, hätte ich den Anwalt, den ich heute habe, die Kanzlei, die ich heute habe, also schöne Grüße Nils Gröber aus Köln, wären viele Sachen nicht passiert und ich glaube, hätte ich auch sicherlich viele Sachen anders gemacht, rückblickend. Aber wie man so schön sagt, im Nachhinein ist man noch schlauer, ne?
Hattest du einfach einen schlechten Steuerberater an deiner Seite irgendwie?
Ich würde mal sagen, eher, ich war zu faul, mir Gedanken zu machen, was, wenn, wie und was. Was sollte ich machen? Wo sollte ich investieren? Ich war jung. Ich habe dreimal im Jahr geboxt. Das bedeutet 3x12 Wochen Vorbereitung für jeden einzelnen Kampf. Ich wiege im Durchschnitt 90 Kilo
ein. 3 Monate.
Ja, ich habe für jeden Kampf um die 17, 18 bis 20 Kilo abgenommen. Dann nach dem Kampf willst du dich nicht hinsetzen und sagen, komm, sollen wir eine Wohnung kaufen, sollen wir ein Gebäude kaufen? Mit einem heute würde ich es ja natürlich selbstverständlich machen, ist ja klar. Was können wir machen, wo können wir was investieren? Ich wollte einfach nur weg. Du warst gestresst vom Kampf, einfach nur weg. Wirklich, so war es meine Frau, okay, wo fliegen wir hin? Lass uns weg. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, einfach nur weg. Und dann stand der nächste Kampf an. Rückblickend würde ich das natürlich alles ganz anders machen. Ich würde keine 3 Kämpfe mehr im Jahr machen, maximal 2. Den Anwalt, den ich heute habe, die Kanzlei, die ich heute habe, ich würde mich hinsetzen und sagen, schau mal, so und so Situation. Die Verträge werden sicherlich auch ganz andere, als sie damals waren. Was können wir machen? Wo kann ich investieren? Was kann ich anlegen? Wie können wir Vermögen aufbauen? Welchen Weg sollte ich gehen? Wie sollten die nächsten Verträge aussehen? Ich würde das natürlich ganz anders und strukturiert angehen. Aber was war, das war. Ich kann die Zeit nicht zurücknehmen, will ich auch gar nicht. Und ich glaube auch, das hat mich alles geformt, hat mich alles zu der Person gemacht, die ich bin. Und ich sage auch immer, es ist nie zu spät für etwas, nie, um einen Neuanfang zu starten.
Wie lange wurdest du dann schlussendlich inhaftiert für?
Ich war 9 Monate U-Haft und in der ersten Instanz wurde ich für 1,35 verurteilt, über 1 Million. Und dann in zweiter Instanz, dann wurden nochmal 850.000 Euro abgezogen, weil das Anwalt hat direkt gesagt, das ist falsch berechnet. Und dann wurde ich für 680.000 Euro verurteilt in zweiter Instanz.
Okay.
Ich hatte 29 Verhandlungstage.
29?
Ja.
Wurde das öffentlich begleitet, so diese ganze?
Ja, am Anfang ja. Und dann wurde es natürlich immer weniger und dann das Urteil natürlich. Ne? Es gab eine Zeitung, kann ich auch hier nennen, das war die Sportbild, hat mich ein Reporter damals angerufen, hat gesagt, hör mal, man muss hier mal auch klipp und klar sagen, du wurdest für 10 Millionen verhaftet, aber du wurdest verurteilt für 680.000 Euro. Das war die einzige Zeitung, die das Thema aufgegriffen hat. Und die anderen Zeitungen, ich habe natürlich nicht jede gelesen.
Die haben sie alle in 10 Millionen aufgehangen.
Ja, ja, aber am Ende wurde ich ja in erster Instanz für 1,35. Genau. Alleine daraus hättest du doch schon ein Thema machen müssen. Es gibt ja auch Fälle, wo die, sage ich mal, für 10 Millionen verhaftet wurden oder der Vorwurf war 10 Millionen, am Ende waren es keine 10 Millionen, sondern 110 Millionen oder 50 Millionen. Weißt du, daraus wurde nicht so ein großes Thema gemacht.
Mhm. Mit deinem Wissen heute,
ja.
Das hast du gerade sehr viel aufgezählt.
Ja.
Was du anders machen würdest. Du könntest ja eigentlich eine Boxagentur gründen auf gut
ja,
Deutsch.
Nee,
gar keinen Bock auf den Scheiß.
Diese Beratertätigkeit, weil da sind ein paar Jungs, die mir sehr am Herzen liegen. Mein Trainer und ich, wir verstehen uns extrem gut. Wir kennen uns, seit wir kleine Kinder sind. Da hat Trainer Blaufbahn eingeschlagen. Ich halt der Boxer. Wir machen den Kampf zusammen. Er hat ein paar außergewöhnlich talentierte Jungs. Wir haben ein paar außergewöhnlich talentierte Jungs. Die begleiten wir, die beraten wir in so einer Beratertätigkeit ja gerne. Aber ich habe an gewissen anderen Sachen Spaß im Leben und die will ich verfolgen.
Welche sind das denn?
Äußere ich mich zum Kampf, da habe ich auch heute bei der PK gesagt, nach dem Kampf äußere ich mich dazu.
Diesen Weg, den du nach deiner aktiven Karriere einschlagen wirst?
Den ich nach meiner aktiven Karriere einschlagen werde. Ich werde auch im Sport bleiben. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl, Wissen zu vermitteln, was den Boxsport angeht. Ich glaube, ich kann ganz gut mit den Jungs umgehen. Ist immer so auch ein Thema, wie du an jemanden herangehst, wie du jemandem etwas vermittelst. Ne? Ob es boxerisch ist oder vom Leben her oder auch von Finanzen her. Ne? Heute sage ich allen, kümmert euch um eure Sachen. Und mein Entschluss, warum ich nicht so eine Agentur will, ist, das bedeutet für dich 24/7 Arbeit.
Auch und erreichbar sein wahrscheinlich auch.
Das will ich nicht.
Kindergärtner sein und Psychologe.
Alles okay, weißt du, aber auch jedes Wochenende irgendwo bei einer Veranstaltung sein, das will ich nicht mehr.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema Familie, was du richtig gesagt hast vorhin. Ne? Du warst ja.
Irgendwann musst du ja mal einfach Schluss machen und sagen, macht Spaß, einen gewissen Rahmen ja, gewisse Sachen ja, wichtige Sachen ein bisschen mit dabei, hilfst du, supportest du, aber da muss auch mal gut sein. Es ist wirklich so, Wochenende mit der Familie zu Hause zu sein, einfach da zu sitzen, mit denen was zu essen, Fernsehen zu schauen oder einen Kaffee zu trinken mit der Frau. Und zu wissen, du hast keinen Druck wegen einem Kampf oder wegen einem Sportler oder so, ist sehr, sehr angenehm.
Du hast es in der letzten Stunde, glaube ich, 8 oder 9 Mal Kaffee trinken erwähnt. Bist du leidenschaftlicher Kaffeetrinker?
Ja, ich trinke gerne Kaffee, ja.
weil du hast es sehr, sehr oft, also verdächtig oft gesagt, Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken, das ist so typisch Jugo gefühlt.
Also mein Trainer und ich trinken sehr gerne Kaffee. Wir trinken nach fast jeder Einheit einen Kaffee zusammen.
Ja.
Hat eine Kaffeemaschine da, wir haben eine Kaffeemaschine bei mir im Gym in Köln, er bei sich in Duisburg. Wir trinken vor Sparingseinheiten gerne Kaffee zusammen. Heute auf dem Weg hin zusammen haben wir Kaffee getrunken. Und ich finde es einfach angenehm. Also mit jemandem, den man sehr mag. Klar, bei meiner Frau ist es nochmal was anderes. Das ist meine Frau, meine Liebe. Wenn du mit jemandem sitzt und man kommt gut miteinander klar, man kann sich gut und nett unterhalten. Ich finde immer, vor allem an so schönen sonnigen Tagen, warmen Tagen, brauchst du keine lange Jacke, keine Mütze. Finde ich immer sowas sehr, sehr schön, sehr entspannt und macht einfach Spaß, weil einfach mal so bei der ganzen Hektik, die du im Leben hast, einfach mal so kurz Stillstand. Selbst wenn es nur 15, 20 Minuten sind, eine halbe Stunde, finde ich sehr, sehr wertvoll.
Was ist dein Lieblingskaffee?
Ich trinke Cortado gerne. Ich trinke gerne Espresso Macchiato gerne. Aber ich trinke jetzt auch so einen langgezogenen Espresso Lugano, glaube ich, nennt er sich. Ja. Den trinke ich auch.
Spannend. Ich sehe das auch immer bei mir, witzigerweise, die Parallele zu dir. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol großartig, keine Drogen oder irgendwie Joint oder was auch immer da draußen alles kursiert. Aber Kaffee, ich bin auch so leidenschaftlicher Kaffeeliebhaber. Ich habe zu Hause eine Siebträgermaschine. Ja. Und dann mache ich mir morgens auch immer schön frisch gemahlen, zack, reinlaufen lassen.
Bevor ich im Training bin oder auch bevor ich nach Duisburg zu Sali fahre, ich habe einen Kaffee zu Hause, ein paar Becher, und dann nehme ich mit dem Auto mit. Ist super. Und dann auch keine Musik, gar nichts. Ich kann da komplett abschalten, wenn noch schöne Tage sind, Sonnenbrille, Kaffee, ganz entspannt über die Autobahn und dann feuerfrei beim Training. Finde ich super.
Geil. Jetzt hast du vorhin auch eine Sache gesagt, die fand ich hochspannend. Ich bin jetzt fast seit 6 Jahren hier sichtbar auf den sozialen Medien und habe viele Profisportler, die mir nicht nur folgen, sondern mit denen ich auch zu tun hatte.
Ich folge dir heute auch, kein Problem.
Ich folge zurück. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast vorhin ein interessantes Thema angesprochen. Du hast ja, also deine aktive Zeit ging jetzt verhältnismäßig sehr lang. Du hast ja schon gesagt, es könnten 2 Dekaden gewesen sein. Aber wenn wir jetzt mal einen Fußballer nehmen, ja, der hat so vielleicht seine 5 bis 10 Jahre, wenn es hochkommt, wo er halt so richtig oben auf dem Peak ist. Und da haben die das Problem, wie auch du vorhin gesagt hast, falsche Berater, ne, dass die das viele Geld, was sie verdienen, verpulvern irgendwie, keine Ahnung, ein dickes Auto, links, rechts, oben, unten. Und eigentlich solltest du ja in der Zeit, in der du so viel Geld machst, hergehen und vielleicht dann eine Immobilie kaufen oder anderweitig investieren. Also
ich glaube, das hat sich geändert.
Ja?
Das hat sich meiner Meinung nach sehr geändert. Die Jungs überlegen viel mehr investieren. Die nehmen sich auch ein bisschen Beispiele bei den Eltern. Ich sehe es bei den bosnischen Spielern. Und ich glaube auch, die Zeiten allgemein für die Spieler haben sich geändert. Also ich sehe das nicht, dass sie nur 5 oder 10 Jahre oben sind. Auch über einen langen Zeitraum. Natürlich, du musst auf dich aufpassen, du musst gesund bleiben. Da sind natürlich viele Faktoren, die mitspielen. Aber da sind jetzt auch Spieler, die sich schon in sehr jungen Jahren sehr viele Gedanken machen, was kann ich wie machen, um mich abzusichern und meine Familie. Was ich persönlich mitbekomme. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, ich kenne viele Leute. Es gibt Leute, die haben unheimlich viel Geld und verballern unheimlich viel Geld. Es gibt Leute, die verdienen wenig und gucken, dass die irgendwie klarkommen, aber trotzdem auch was beiseite oder sich eine Immobilie kaufen oder für die Kinder. Gibt es alles. Es gibt das eine und das andere. Es gibt halt Leute, die wollen Halligalli machen, High Life. Gibt es alles. Weil die denken, ich habe noch 10 Jahre vor mir, ich werde Riesengeld verdienen. Aber so ist, also meine persönliche Einschätzung und was ich so sehe die letzten Jahre ist, dass die neue Generation Fußballer oder auch Sportler allgemein sich schon viel, viel mehr Gedanken macht, als wir früher damals.
Wie ist das bei dir? Hast du irgendwann angefangen zu investieren in, keine Ahnung, Immobilien, Unternehmen oder bist du in irgendwelchen Unternehmen investiert, aktiv?
Ja, wie gesagt, nach dem Kampf werde ich mich zu einigen Sachen äußern.
Auch zu dem Thema Investitionen?
Richtig, ja. Aber du, auch ganz transparent, es gibt nichts Besseres als für mich persönlich als Immobilien.
Besitzt du welche?
Ja, wir besitzen das eine oder andere.
In Deutschland oder in Bosnien?
In Deutschland.
Ja?
Und du kannst mit Immobilien nicht verlieren. Du kannst mit Immobilien nicht verlieren. Du kannst nur gewinnen. Das ist und wird immer die beste Anlage bleiben, die du hast. Und du wirst mit Immobilien am Ende immer gewinnen, auch wenn es ein bisschen Zeit dauert, bis die abbezahlt ist. Und du siehst ja auch, die meisten Millionäre, so viel ich weiß, sind durch Immobilien entstanden.
Ja. Lebst du selber zur Miete oder im Eigentum?
Ja, Eigentum.
Ja? Jetzt stelle ich mir das vor, du hast ja jahrzehntelang aktiv geboxt und du hast jetzt im Juli deinen letzten Kampf. Du beendest aktiv deine Karriere, du gehst quasi in Rente.
Ja.
Und jetzt hat man ja oft mal das Problem als Rentner, als in deinem Fall junge Rentner, dass man in so Depressionen verfällt.
Nein, ich nicht.
Weil man irgendwie keine Aufgabe mehr im Leben hat. Mhm. Setzt du dir selber Aufgaben?
Ja, wie gesagt, ich habe da was und eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen wird. Mhm. Da werde ich meine ganze Energie reinchecken. Dazu kommt, dass ich diese Beratertätigkeit haben werde bei einer Boxpromotion. Mit Sali zusammen die Jungs ein bisschen betreuen werde, er als Trainer, ich als Beraterfunktion, wie wir was richtig machen. Und wir werden sicherlich die ein oder andere Reise miteinander machen mit den Jungs, werden da auch Spaß haben. Das wird immer ein bisschen dazugehören. Ich habe meine Kinder und ich würde gerne etwas auch aufbauen für sie, dass die das übernehmen oder dass man die erstmal mit integrieren kann und die das dann ausweiten, ausbauen, größer machen, besser machen, weil ich bin auch der Überzeugung, unsere Kinder werden immer einen Ticken besser und schlauer sein als wir. Und ich habe mehr als genug Gründe, um motiviert zu bleiben.
Du hast eine ganz besondere Art, über deine Frau zu sprechen, ist mir aufgefallen.
Ja.
Ich habe dich beobachtet, ich beobachte gerne meine Gäste, wie sie was sagen. Also nicht nur, was sie sagen, sondern wie sie, was für eine Energie sie haben, was für eine Stimmlage sie haben, wenn sie was ansprechen. Und wenn du über deine Frau sprichst, habe ich jetzt schon gemerkt, dann bist du sehr liebevoll. Also dann bist du sehr, sehr angetan von deiner Frau. Welche Rolle spielt deine Frau für dich in deinem Leben?
Wir sind seit 21 Jahren zusammen, diesen Sommer. Wir sind im Dezember 20 Jahre verheiratet, wir haben nach 18 Monaten geheiratet, wir haben zwei gemeinsame Kinder. Und mit einem Boxer zusammen zu sein, ist nicht einfach, vor allem mit einem Dickschädel. Und da muss man auch viel schlucken und sich auch erstmal um ein Kind alleine zu kümmern, viele, viele Monate dann und dann auch dann immer wieder, das Kind will natürlich zu seinem Vater und dann irgendwie auch die enorme Zeit zu investieren mit dem Kind, es so zu beschäftigen, dass ich mal auch mittags in Ruhe schlafen kann oder mich vorbereiten kann. Dann ein zweites Kind, dazu die ganze Vorbereitung, dazu die ganzen Kämpfe, der ganze Stress und. Und von allen fernzuhalten und sich nie zu beschweren, die Qualität besitzen nicht viele Menschen. Frauen auch. Es gibt viele tolle Frauen, gar keine Frage. Unsere Mütter, Tanten, Cousinen, ich habe eine riesige, auch von vielen Freunden, die Frauen, alles tolle Frauen. Aber ich kann nur über meine Frau sprechen. Und wir hatten eine komplizierte Zeit, also über die wir gerade gesprochen haben, da auch den Kopf zu bewahren und da auch zu kämpfen von draußen. Man wusste ja, wo ich bin.
Mhm.
Man braucht sich in der Hinsicht keine Sorgen machen. Aber nicht zu wissen, jetzt, ich kann anrufen, ist alles okay, was macht ihr, war für mich kompliziert. Und diese Ungewissheit auch zu der Zeit, bis der Anwalt kam, wurde das alles ein bisschen besser, weil man klipp und klare Aussagen bekommen hat.
Ah, du meinst es auch wegen der Gerichtsgeschichte?
Genau. Und dann das Leben muss weitergehen für die Kinder. Zeitung, versucht aus den Kindern wegzuhalten. Aber ich glaube, die größte Qualität, die meine Frau besitzt, ist, meine Frau beschwert sich nicht. Egal, was gerade ist, gerade bei mir ansteht, oder ich muss weg oder es ist Training oder es ist Vorbereitung. Ich habe gesagt, ich mache den letzten Kampf okay. Die Frage, warum, wieso, die ist nicht gekommen. Die kommt heute noch nicht. Okay, ist mein letzter Kampf. Und hat sie gesagt, okay. Und nimmt das so hin. Das ist auch keine Normalität nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren. Ich hatte mal vor, mit 36, 37 aufzuhören, hat meine Frau damals gesagt. Und jetzt war 10 Jahre später. Und dann halt auch sich um die Kinder zu kümmern und sich Zeit zu nehmen für die Kinder. Jetzt wird jeder sagen, ja, aber ist ja normal. Nein, ist nicht normal. Da ist ein Vater, der sich eigentlich integrieren könnte, aber der Vater muss schlafen, muss trainieren, muss die richtige Ernährung nehmen, muss zur Physiotherapie. Der Vater findet eigentlich in der Woche so gut wie gar nicht statt, vielleicht mal für eine halbe Stunde, Stunde über den Tag. Nur am Wochenende, den Samstag ab nachmittags und dann den Sonntag. Und dann findet er wieder nicht statt. Das geht dann halt so 8, 10, 12 Wochen. Ne? Und auch dann zu kochen, zu machen, zu waschen, zu tun. Für viele ist das Normalität, für mich ist das nicht Normalität. Und davon abgesehen, meine Frau und ich, wir verstehen uns sehr gut. Wir lachen sehr viel. Wir haben vom ersten Tag an sehr, sehr viel miteinander gelacht. Wir hatten diese komplizierte Zeit wegen mir. Sie hat mir deswegen nie einen Vorwurf gemacht. Und die ist mit mir mal weitermarschiert. Und ich glaube, wäre meine Frau nicht, wäre ich nicht der ich bin. Und ich glaube, ich wäre auch nicht heute da, wo ich bin. Und ich glaube, ich wäre auch nicht mehr im Ring.
Du wärst nicht mehr im Ring, wenn deine Frau nicht wäre?
Nein. Ich bin nicht. Ich hatte diese Zeit, ich hatte einen Break von knapp 5 Jahren. Und ich gesagt, ich will nur mal boxen, ich will es mal versuchen. Und da bin ich nach 5 Jahren zurückgekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt, Ende 40. Und dann bin ich zurückgekommen und der hat das Thema von der ersten Sekunde an supportet. Und sie hat immer an mich geglaubt, immer. Sie glaubt an mich und sie glaubt an meine Qualitäten, sie glaubt an meinen Kampfgeist, an meinen Willen, an mein Talent, an meinen Ehrgeiz. Sie weiß, wie ich als Typ bin. Und sie weiß auch, dass ich sehr, sehr viel einstecken kann und dass ich auch über vieles nicht rede. Und ich glaube, ohne meine Frau wäre vieles, vieles, vieles ganz anders in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es ansatzweise so wäre wie heute. Und davon abgesehen, sie hat uns zwei wunderschöne Kinder geschenkt.
Hat sie in gewissen Zeitpunkten eher an dich geglaubt als du selbst?
Ja, es gab Zeitpunkte, wo ich mal eine Zeit lang an mir gezweifelt habe. Vor allem nach der U-Haft und nach der langen Zeit. Ich habe da jeden Tag trainiert, jeden Tag, aber ist halt, ne.
Warst du in Einzelhaft oder?
Ich war im Hochsicherheitstrakt von Köln.
Im Hochsicherheitstrakt. Ja, welche Gefahr ging von dir aus?
Bei mir stand halt ganz fett Kampfsportler. Und die konnten mich nicht einschätzen. So, du kannst mich jetzt nach dem Gespräch ein bisschen einschätzen. Dann will man natürlich erstmal für jemanden ein Gefühl entwickeln. Erstmal inhaftiert. Und wie wird er sich verhalten? Verliert er die Nerven? Kann ja alles passieren. Da waren Jungs, die sind komplett ausgetickt. In der ersten Nacht schon.
Okay.
Aber ich habe da alles Mögliche miterlebt. Und dann, glaube ich, hat sich das sehr, sehr schnell entspannt bei mir. Und dann haben die einfach gemerkt, ich bin eigentlich ein ruhiger Typ. Ich habe auch in den, wir hatten Freistunden, da bin ich immer gelaufen. Das war, muss ich auch sagen, für mich so in Ordnung, weil wir waren nicht viele Gefangene, war eine kleine Abteilung. Das ist ja ein Gefängnis im Gefängnis. Das war die Abteilung, die extra für die RF damals gebaut wurde. Und war alles klein, aber wir hatten unsere Ruhe. Wir waren in der Spitze mal vielleicht 13, 14, 15 Gefangene auf dem Hof. In den anderen Häusern waren halt 60, 70, 80, 100 Mann. Das ist halt was ganz anderes. Und von der Seite her, in dem ganzen Übel, war das schon für mich okay. Und auch die Wärter. Die Wärter waren neutral zu mir, die waren in Ordnung zu mir. Also da ist es halt so, wenn du laut bist, hast du schlechte Karten. Und wenn du dich normal verhältst, wie ein normaler Mensch, kannst du mit diesen Leuten auch ganz normal umgehen und sprechen. Und die haben auch gesehen, wir sind eine normale Familie, wir sind entspannt, trotz des ganzen Erfolgs. Und das haben wir halt zurückbekommen. Ne?
Hattest du das Gefühl, aufgrund deiner Rolle, dass du Boxer warst, dass man versucht hat, oder dass der ein oder andere Häftling irgendwie provozieren wollte?
Da waren ein paar ganz witzige Kollegen mit dabei. Mit ein paar habe ich echt gelacht, ein paar Mal. Da waren auch ein paar schwere Kaliber dabei. Al-Qaida, ISIS, Mafia-Strukturen, italienische Mafia.
Mit denen warst du alle in einen Topf auf dem Hof dann?
Ja, serbische Mafia war mit dabei, Pink Panther, Camorra war mit dabei.
Und zwischendrin warst du?
Zwischendrin war ich, ja. Okay. Aber die Jungs, ich habe mich mit denen, die wollten halt wissen, wie es Boxen war, wie war das Vegas, wie ist das mit den Kämpfen. War halt für die spannend, ne? Und klar, man hat sich aber auch mit denen unterhalten, da waren auch ein paar hochintelligente Köpfe dabei. Also die hatten ein Grundwissen, das hätte ich in 10 Jahren nicht aufbauen können. Das ist unglaublich. Und ich hatte mit niemandem da ein Problem. Ne? Ich habe da meine Runden gedreht, ich bin gelaufen, ich habe trainiert, habe gelesen, habe geschrieben, habe versucht, in dieser Welt nicht zu leben, sondern klar, mit der Körper ist da, aber trotzdem, du hast sehr, sehr viel, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel erlebt, sehr viel gelacht, sehr viele schöne Momente und wenn du da bist, wo du bist und auf dem Bett liegst, auch an den heißen Tagen, damals der Sommer war sehr, sehr heiß und wenn du dann an gewisse Momente denkst, das erleichtert viel, wenn du über gewisse schöne Momente nachdenkst.
Jetzt hast du vorhin was ganz Interessantes in die Richtung von deiner Frau gesagt, wie ich finde, und zwar, wie sie für die Kinder da war in den Zeiten, wo du nicht da warst und dass man ja jetzt sagen könnte, hast du ja gesagt, man könnte sagen, ja, aber dafür ist sie ja da. Nee, dafür ist sie nicht da. Es gibt ja auch noch einen Vater. Finde ich jetzt persönlich hochinteressant, weil du bist ja aus deinen Wurzeln, Bosnien-Herzegowina, ne, Balkan, Jugo. Wenn man so ein bisschen den Prototyp Jugo sieht, der würde denken, was, die hat nichts zu melden, die Frau, die soll mal zu Hause auf die Kinder aufpassen, die bringen das Geld heim.
Das wird es bei mir niemals geben.
Und du scheinst aber gar nicht hier so in die Richtung zu sein, du bist komplett die andere Richtung.
Ja, unsere Familie allgemein, wir schätzen unsere Frauen, das sind unsere Frauen, das sind unsere Lieben. Ich meine, man kann, ist meine persönliche Meinung, einmal richtig lieben, 100%. Und das Herz kann nur wirklich für einen Menschen schlagen, das ist auch meine persönliche, jeder ist anders. Vielleicht schlägt das sein Herz bei ihm für 3 Monate für den, für 6 Monate für den und dann mal für ein Jahr für den und dann gar nicht mehr. Jeder ist anders, aber meine Frau ist meine Liebe und jetzt Gott sei Dank seit 21 Jahren, ich sage immer wieder, habe ich heute noch meinem Trainer gesagt, schade, dass ich sie nicht 5, 6 Jahre vorher getroffen habe. Ich glaube auch, viele Sachen, ehrlicherweise, wären anders gelaufen, wenn ich ein bisschen mehr auf meine Frau gehört hätte. Frauen haben diese Intuition, die Frauen haben ein anderes Gefühl für viele Sachen und sie ist mein bester Freund und Ihr Glaube an mich und ihre Überzeugung an mich, genauso wie die von meinen Kindern, das ist halt extrem viel wert. Und wenn du so eine Frau an deiner Seite hast, ist meine persönliche Meinung, kannst du nicht verlieren im Leben.
Warum hättest du sie lieber 5, 6 Jahre vorher kennenlernen wollen?
Da wäre ich schon 5, 6 Jahre mit ihr mehr zusammen, 5, 6 Jahre mehr mit ihr Zeit verbracht und vielleicht wären noch ein paar andere Sachen noch anders gelaufen. Vielleicht hätten wir noch mehr Kinder, unterschiedliche Sachen.
Du wirkst auf mich jetzt, also wir treffen uns ja heute das erste Mal, ich habe dich vorher noch nie persönlich kennengelernt oder gesehen, nicht wie jemand, der jetzt provozieren würde, irgendwie draußen, nur weil er jetzt Boxer ist.
Nein, auf gar keinen Fall.
Sondern also du hast schon eine krasse Energie, man merkt es schon die ganze Zeit, du hast schon, also Energie ist auf jeden Fall da, auch mit 47, Aber ich glaube, du bist es nicht jemand, der provozieren würde, rausgehen und Stress sucht oder dergleichen.
Wofür? Mit welchem, wofür? Warum soll ich das machen? Ich bin Vater, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Vorbildfunktion. Ich habe extrem viel in meinem Sport erreicht für mich, viel mehr, als ich mir jemals erträumt habe. Und ich habe eine Vorbildfunktion für meinen Sohn, für meine Tochter, für viele Freunde von meinem Sohn, für viele Jugendliche da. Und es ist immer schön, wenn die Leute einen loben für das, was man für die Taten als für irgendeinen Blödsinn. Und ich habe mehr als genug erlaubte Hauereien in meinem Leben gehabt. Da brauche ich nicht noch irgendwelche unerlaubten oder Sachen. Und wir sind hier uns ja auch als Boxer bewusst. Wir wissen, wie es funktioniert. Und es ist einfach auch so, es könnten schlimme Dinge passieren. Klar, kommt auch vor, dass ich provoziert werde und dass Mist erzählt wird und so. Aber da muss man halt drüberstehen. Ja, klar, wenn jetzt Frau und Kinder angegriffen werden, das ist ein anderes Thema. Aber alles in allem bin ich da entspannt. Und ich bin ja auch eigentlich nur zu Hause im Gym bei der Vorbereitung und halt, wenn wir zu tun haben. Sonst, ich bin ja nicht irgendwo im Restaurant. Und da sind eigentlich auch in der Regel alles angenehme Leute. Aber dass ich jetzt proaktiv jemanden provozieren, ich wüsste nicht, mit welchen Hintergedanken, aus welchen Gründen. Und sowieso jemanden proaktiv zu provozieren, weil mit dem man ein Problem hat, finde ich auch so ein bisschen Hinterwäldler.
Wie war das noch in jungen Jahren bei dir? Warst du eher
Querschläger? Ich hatte Ärger, klar, hatte ich auch. Klar, manche Sachen kann man nicht vermeiden, natürlich. Hatte ich auch schon als aktiver Boxer und so, mit 20, 21 auch jünger. Ja, es gab doch Leute, die hatten Probleme, da war man halt mit in dieser Gruppe. Und dann hat man halt geholfen, ja, natürlich. Das sind Freunde, man ist da, man läuft ja nicht weg. So, das ist ja auch klar. Man muss ja für seine Freunde einstehen. Heute auch, natürlich. Wenn es jetzt jemand Trainer, keine Ahnung, oder Leute, die mir am Herzen legen, wenn da ein Problem wäre und man da aus unerklärlichen Gründen, man wird angegriffen oder die Frau von jemandem wird angegriffen, natürlich. Dann holt man aus. Na klar, werden wir das machen. Aber dass wir jetzt irgendwie selber jemanden provozieren oder so, nein, man ist auch 47 Jahre alt. Also, was willst du denn vermitteln als 47-Jähriger mit 5 Weltmeistertiteln, mit 2 Kindern willst du vermitteln, es ist in Ordnung, Leute zu schlagen oder es ist in Ordnung, Leute zu provozieren? Was willst du? Und ist ja auch immer eine Frage, eine Charaktersache. Was willst du der Außenwelt vermitteln als Person? Was sollen die Personen über dich denken? Welchen Charakter willst du hinterlassen? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Das sind alles so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte.
Jetzt habe ich in einem anderen Interview von dir gesehen, dass du gesagt hast, dass du als junger 16-Jähriger auch mal eher kassiert hast, als verteilt hast. Dass du eher derjenige warst, der die ein oder andere...
Ich war der Jüngste, ich habe die meiste Prügel bezogen bei Bayer Leverkusen damals. Ich war der Jüngste, ich war der Kleinste, ich war der Schwester mit dem wenigsten Gewicht. Und die haben viele Jahre auf mich eingeprügelt, aber irgendwann kam meine Zeit.
Jetzt bist du ja nicht daran zugrunde gegangen, wie man ja sehen kann heute. Was hat das bei dir hier oben bewirkt?
Gar nichts. Ich habe die Prügel nicht abgeholt, Tag für Tag. Wir hatten viermal die Woche Sparring. Mein alter Trainer, Postmalatschuk, der leider vor vielen, vielen Jahren gestorben ist, der kam gebürtig aus Schlesien und sein Trainer war ein Kubaner. Und da war Sparring an der Tagesordnung. Ja, und dann halt der so in meiner Gewichtsklasse war. Und die waren alle schon weiter als ich, die waren älter, die waren körperlich stärker und immer so 4, 5, 6, da waren auch manche 10 Kilo schwerer. Ich habe von manchen schwer Prügel bekommen. Aber wie gesagt, irgendwann kam meine Zeit.
Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt könnt ihr mich nicht mehr verprügeln?
Mit 15 und dann, wo ich mit 16 deutscher Meister geworden bin, dann ist meine Stunde geschlagen. Von dem Tag an gab es Prügel für die alle durch die Bank weg.
Auch die 10 Kilo schwerer waren dazu?
Ja, alle durch die Bank weg. Da können auch, ich höre manchmal Geschichten, ja, wir haben jetzt Sparring gemacht. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ein sehr, sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich habe noch Nummern im Kopf, die ich seit über 30 Jahren, vor 30 Jahren gehört habe. Oder Hausnummer oder Straßennamen. Ich weiß, mit wem ich was gemacht habe. Ich weiß, wo welcher Kampf war. Wie was gelaufen ist. Und deswegen kann mir da auch keiner, ja, es gab Leute, von denen habe ich Prügel bezogen, aber da war ich 12, 13, 14. So mit 15 wurde es weniger, weil ich größer geworden bin. Dann mit 16 habe ich 71 Kilo geboxt. Da war ich schon ziemlich stabil und so mit 17, 18. Da war so bei den Amateuren 19, da war meine Glanzzeit, da war ich richtig stark. Und da hatte ich die alle ziemlich gut unter Kontrolle.
Stark. Eine letzte Frage habe ich an dich. Wir gehen mal davon aus, dein Sohn, der sehr ambitioniert ist, wie ich gehört habe, und sehr gut ist im Boxen, der steht morgen im Ring. Und zwar bei solch einem Kampf wie du damals in den USA.
Ja.
Also er hat diese Möglichkeit. Du stehst in seiner Ecke. Was ist das Letzte, was du ihm sagst?
Was sagst du deinem Sohn bei so einem Kampf? Genau für diesen Moment sind wir geboren. Weil ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch ist für etwas geboren. Ich bin geboren, um zu kämpfen. Und wenn er jemals in diese Situation kommen sollte, würde ich ihm sagen, genau für diesen Moment sind wir geboren worden.
Um zu kämpfen.
Um zu kämpfen und heute zu zeigen, dass du der bist, für den dich alle halten und für den du dich selber hältst.
Ein Gewinner.
Ein Gewinner 100% wird er immer sein. Genauso wie meine Tochter, genauso wie meine Frau. Genauso wie wir alle. Man muss sich einfach im Leben entscheiden, was man will. Will man nach oben, will man gewinnen, auch wenn es steinig ist, oder will man einfach leben? Es ist einfach schade, nur zu leben und das Leben so. Die Zeit verfliegt sowieso schnell. 36 Jahre sind einfach so vorbei. Deswegen finde ich, sollte man alles Energie, was man hat, die man aufbringen kann, wirklich in sich investieren und sich maximal nach vorne bringen, sich und seine Familie.
Starker Abschlusssatz. Adnan, danke, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ich wünsche dir für deinen letzten Kampf, für deinen Abschied viel Erfolg, also dass du Gewinner rausgehst.
Machen wir schon.
Und für das, was danach kommt. Und vielleicht trinken wir auch irgendwann mal den nächsten Espresso Macchiato.
Sehr gerne.
Nach dem Kampf. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg.
Du bist hier ganz hoch offiziell eingeladen. Du bist im Prinzip Katzensprung von hier entfernt.
Ja, Porsche Arena ist tatsächlich nicht weit von mir. Ich muss so den Berg runterfahren und bin eigentlich schon da bei mir in Stuttgart-Ost. Ja. Schön, dass du hier warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Tolle Lebensgeschichte. Dank, ja. Vor allem schöne Lebenseinstellung. Und ich mag deine Einstellung deiner Familie und deiner Frau gegenüber ganz arg.
Familie ist doch, wie man so schön sagt, alles.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.